Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen hier am blauen Sofa und auf dem blauen Sofa, Andreas Pflüger. Und wenn ich in die Runde gucke, es sind viele da, aber es müssten noch mehr da sein, wenn dieses Buch im Kino laufen würde. Dann hätten Sie nämlich lange Schlangen an der Kasse. Wir reden auch gleich über die Aufmachung dieses Buches, geblendet. Für Sie erstmal nur ein gelbes Buch mit Braille, also Blindenschrift hier, geblendet. Aber Sie sehen wahrscheinlich auch von hinten, das ist nicht einfach nur, hat nicht nur einfach weiße Seiten. Der Autor selber hat dieses Buch gesetzt und auch dafür gesorgt, dass es etwas besonders aussieht. Und es ist ein besonderes Buch, weil ich ehrlich gesagt mich nicht erinnern kann, in den letzten, eigentlich seit seinem zweiten Band, nämlich der dritte Teil einer Trilogie, seit dem zweiten Band einen Krimi oder Thriller gelesen zu haben, den ich ähnlich gut und spannend fand. Ich weiß gar nicht so genau, wo wir am besten anfangen, weil das ist ja immer etwas schwierig mit einer Trilogie. Das ist der dritte Band. Fangen wir mal vorne an. Erstens bei der Hauptperson und zweitens bei der Frage, haben Sie das eigentlich von Anfang an geplant?
Es war mir von Anfang an klar, dass es eine Trilogie werden wird.
Gab es dafür einen Grund?
Ich hatte mir immer vorgenommen, eine Figur ins Leben zu rufen, die möglicherweise süchtig machen kann, aber dann aufzuhören, wenn alle sagen, oh. Also ich wollte nicht damit aufhören, wenn die Leute sagen, ja mein Gott, Pflüger hat wieder einen neuen Jenny Aaron-Thriller geschrieben. Und es, diese Geschichte, die dieser Frau ist auch in drei Büchern erzählt. Sie wird zu einem befriedigenden Ende gebracht.
Mhm. Das ist also die Hauptfigur, der rote Faden durch die drei Bücher Jenny Aaron. Was ist das für eine Frau?
Sie ist eine Polizistin in einer Spezialeinheit, die Abteilung heißt bei mir. Sie ist sehr groß für eine Frau, etwa 1,80, hat Sommersprossen, hat besondere physische Fähigkeiten, obwohl sie blind ist. Sie mag Max Frisch und Pastrami-Sandwiches. Sie
ist gut in Kampfsport.
Ja, liebt Harley-Davidson-Motorräder und
wie der Autor
und findet, dass der menschliche Dünkel die schlechteste Charaktereigenschaft ist. Das sind alles Eigenschaften, die sich mit mir treffen auf eine für mich rätselhafte Weise. Und ich finde das großartig, denn ich habe ja 5 Jahre mit dieser blinden Frau gelebt. Und es ist ja das Geheimnis jeder guten Beziehung, dass man Gemeinsamkeiten miteinander hat. Und die haben wir.
Wir haben uns schon mal an der Stelle drüber unterhalten, wie das mit der Entstehung von solchen Figuren ist. Ich habe immer gedacht, man überlegt sich, wer so eine Figur ist, erfindet eine Backstory, einen Plot. Sie haben ja auch Drehbücher geschrieben, also Tatort zum Beispiel. Hat irgendwie so die grobe Skizze, wohin es geht. Bei Ihnen ist das anders. Die Figuren entstehen und dann kommen die und reden mit Ihnen und machen auf einmal Dinge mit Ihnen, die Sie selber ins Schleudern bringen.
Ja, es ist ein sehr gutes Beispiel ist, dass ich mit dem ersten Roman der Trilogie endgültig schon auf Seite 150 etwa war, als Jenny Aaron mir anvertraut hat, dass sie dem Bushido folgt, dem Ehrenkodex der Samurai.
Ja, ein bisschen Lesearbeit dann erstmal.
Ja, also ich habe sehr geflucht, weil ich darüber so gut wie nichts wusste und dachte, diese Frau macht Arbeit. Und ich glaube, sie hat so etwas zu mir gesagt, wie du Muschi hast mich erfunden, jetzt musst du da durch. Und dann habe ich erstmal mich in diesen Bushido hineingelesen, habe dann ihn in die ersten 150 Seiten hineingebracht in das Buch. Und jetzt am Ende ist es natürlich ein ganz wesentliches Element dieser Bücher. Also das sind Dinge, die mich als Autor selbst überraschen. Finde ich ohnehin, das ist das Schönste, als Autor von seinen eigenen Büchern überrascht zu werden.
Ich muss da nochmal nachfragen. Ist das tatsächlich so, dass Sie Stimmen hören? Also das ist tatsächlich innerer Dialog, ja?
Ja, schon, ja. Also ich habe... Schreiben ist ja Autoren denken, glaube ich, beim Schreiben viel weniger nach, als Leser gerne glauben würden. Schreiben, jedenfalls so wie ich es kenne, ist ein halb bewusster, halb unbewusster Zustand, in dem man vieles einfach macht, ohne in diesem Moment genau zu wissen, warum und wo führt das hin. Es kann passieren, dass ich mal auf die Uhr schaue an meinem Schreibtisch und frage mich, wo die letzten 4 Stunden geblieben sind. Ich weiß das gar nicht. Ich schaue dann auf meinen Bildschirm. Ich sehe, ich habe 2 Seiten geschrieben, offenkundig. Insofern ist Schreiben ein Prozess, bei dem man eigentlich permanent als Entdecker in unerforschtem Land unterwegs ist, ohne schon das Ziel zu kennen und ohne zu wissen, wo man denn nun und möglicherweise auch wann ankommen wird.
Wenn einen die Figuren so begleiten, dann ist es ja schwer, sie auf einmal wieder abzuschaffen. Das ist was, was meiner Ansicht nach ihr drittes Buch so toll macht. Einer der vielen Aspekte, die Härte ihren Figuren gegenüber. Da springen ja etliche Figuren über die Klinge. Und ich habe mir überlegt, Mensch, die sind jetzt eine ganze Zeit lang dabei. Offensichtlich ist das ja so, die sprechen mit dem. Und dann entschließt er sich dazu, die einfach über die Klinge springen zu lassen.
Ja.
Ich stelle mir das gar nicht, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, eine Figur buchstäblich wegzumachen.
Das ist einfach schrecklich. Das ist, ich habe mich, ich habe am Schreibtisch gesessen, habe geweint. Das ist furchtbar, sich von Figuren, von Menschen zu verabschieden, die für einen über einen langen Zeitraum so real gewesen sind. Aber das muss ja auch sein. Ich kann doch keine Bücher schreiben, in denen eben alles gut wird. Vielleicht könnte ich sie schreiben, aber ich würde sie selbst nicht lesen wollen.
Also wie gesagt, das ist eine der Dinge, die mir so gefallen haben in dem Buch, die Härte. Sowohl in den Figuren gegenüber, als auch der Sache gegenüber. Und da wird ja nicht gekleckert, da wird geklotzt. Ein Teil spielt am Ende auf einem großen amerikanischen Flugzeugträger.
Größte Flugzeugträger der Welt.
Der Welt. Ja. Gut recherchiert. Man fragt sich, okay, dieses Buch schreit nach Verfilmung. Was machen die mit dem scheiß Flugzeugträger, wenn die das Ding verfilmen wollen, weil das wird sehr teuer, sowohl als Animation als auch als realer Flugzeugträger.
Ja, naja, es ist, mit der Verfilmung ist es so, ich habe ja hier auf diesem Sofa vor 3 Jahren gesessen mit Endgültig, mit dem ersten Roman, und damals bin ich schon gefragt worden nach den Filmrechten und habe damals gesagt, ich habe 27 Anfragen für Filmrechte. Das war so, und zwar schon zum Zeitpunkt des Erscheinens des Romanes. Und dazu sind im Laufe der Zeit viele mehr dazugekommen. Aber ich habe die Filmrechte bis heute noch nicht vergeben, weil ich ganz genau weiß, was alles verkehrt gemacht werden kann, wenn man es nicht gut macht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, 80-90% der Kraft dieser Romane entstehen aus der Sprache und auch aus diesem kognitiven System meiner Heldin, das sehr speziell ist.
Sehr speziell.
Das kognitive System einer blinden Frau. Und da warte ich noch immer geduldig auf den Tag, an dem mir zum ersten Mal ein Regisseur gegenüber sitzt, der mir eine glaubhafte Vision dafür entwickelt, wie er das auf die Leinwand oder in Form einer Serie auf den Bildschirm bringen kann. Und dieser Mensch ist mir bis heute noch nicht begegnet. Ich muss auch sagen, dass ich vielleicht in 5 Jahren, wenn wir mit einem anderen Buch von mir hier wieder sitzen würden und Sie fragen mich nochmal beiläufig nach Jenny Aaron und ich sage, es ist nicht verfilmt worden, dann ist es möglicherweise auch etwas Schönes, denn der Gedanke, dass es nicht verfilmt wird, beinhaltet ja, dass jeder diese Figur so im Kopf behält, wie er sie beim Lesen gesehen hat. Und das würde mir ehrlich gesagt auch gefallen, abgesehen von dem Geld, das die Verfilmung mit sich brächte. Das nehme ich gern, aber es sollte ein Regisseur hier sein, der ein ganz tolles Konzept hat, soll er mich ansprechen. Ich habe ihn noch nicht getroffen.
Was wirklich auffällt bei Ihren drei Romanen, drei Krimis, ist, Sie haben es gerade selber angesprochen, die Sprache, der literarische Stil. Es gibt ja, wenn man mit Kollegen redet und Kolleginnen, gibt es ja viele, die machen einen Unterschied zwischen Krimi und Literatur.
Ja, die liebe ich.
Ja, ja. Da dachte ich mir. Ja. Ich ahne, dass Sie diese Unterscheidung so nicht akzeptieren und auch so nicht machen.
Ich verstehe das gar nicht. Ich schreibe Romane. In meinen Romanen kommen Menschen zu Tode. Aber es sind dennoch Romane, die dasselbe leisten müssen wie jeder Roman in jedem anderen Genre. Ich beschäftige mich in meinen Büchern mit den Themen, mit den großen Themen, mit Schuld, mit Demut, mit Rache, mit Liebe, mit Freundschaft, mit Vergebung und philosophiere darüber in den Büchern. Ich mag das auch selber gar nicht, wenn ich als Krimi-Autor bezeichnet werde. Ich finde, das ist schon irgendwie... Es hat schon was leicht Abwertendes.
Ich mogel mich immer raus und sage Thriller. Das ist so irgendwie auf der Kante.
Das ist mir dann schon lieber.
Ja. Da weiß man nicht so genau.
Ja, das ist mir dann schon lieber. Aber ich möchte als Romanautor wahrgenommen werden mit dem, was ich mache. Und es gibt Kritiker, die in diese Richtung gehen. Und es gibt welche, die packen mich in eine Schublade.
Vielleicht, weil wir jetzt über die Sprache gesprochen haben, vielleicht hören wir einfach mal ein Stück. Es gab ein paar Stellen zur Auswahl. Ich habe mir eine gewünscht, die ein bisschen leichter ist, etwas weniger Action hat, aber sehr, wie ich finde, sehr witzig ist.
Ich muss dazu fügen, dass Gerz Kobel in seiner unergründlichen Weisheit mir vorhin, kurz vor der Sendung, diese Stelle genannt hat. Ich habe diese Stelle noch nie gelesen. In einer Lesung sollte ich das nicht wirklich gut machen, müssen Sie das verzeihen. Der Gong ruft zur Teezeremonie. Beim fünften Schlag ist sie auf der Stufe, streift die Schuhe ab und betritt den Raum, in dem sich schon 10 andere versammelt haben. Für Aaron wird stets der gleiche Platz freigehalten, keiner muss ihr helfen. Sie nimmt die Caesar-Position ein, kniet auf den Fersen, drückt den Spann auf den Boden und hält den Rücken kerzengerade. Sie spürt die Unruhe ihres linken Nebenmannes. Kaum eine Minute, nachdem er sich hingehockt hat, tun ihm bereits seine Schienbeine weh. So war es auch bei ihr damals. Das Gemurmel verebbt, als Meister Quichot beginnt, die Teeutensilien mit einem Seidentuch zu reinigen. Aaron versenkt sich ganz in die wenigen Geräusche. Sie hört, wie Quichot Wasser zum Kochen bringt, das Matcha-Pulver mit dem Bambusbesen verquirlt, den Tee aufbrüht. Er reicht dem Ersten die Schale. Einige seufzen enttäuscht. Sie wissen, dass diese Ehre nur demjenigen zuteil wird, der gut gekämpft hat. Auf ein Schlürfen folgt ein Kommentar, ehe die Schale abgewischt und weitergereicht wird. Quichot nennt die jungen Männer Kodomo, Kinder. Sie sind auf der Schuhstufe, weniger als ein Schüler. Ihre Artigkeiten sind wie diese. Der Tee ist vorzüglich. Nie habe ich einen köstlicheren Tee getrunken. Ich möchte den Tee von morgens bis abends genießen. Zum Schluss nimmt Aaron die Schale entgegen. Sie sagt... Die Kunst des Tees ist, Wasser zu kochen, Tee aufzubrühen und zu trinken. Quichot grunzt zustimmend. Aaron fühlt die Blicke und fragt sich, ob Entgeisterung darin steht, Neid, Wut. Sie riecht Olivenpaste und Salami, was ihr verrät, dass der Kodomo rechts neben ihr wieder heimlich in der Stadt war. Der Geruch ist sehr fein, sie vermutet, dass er Quichot verborgen bleibt. Doch ihr Meister sagt, man kann Weisheit finden im Wogen des Bambus, im Blütenstaub einer Anemone, im Lächeln eines Kindes, ja sogar im Stich eines Moskitos. Aber nie fand jemand Erleuchtung bei Pizza Hut.
Die Stelle zeigt sehr viel, zum Beispiel, wie über den Geruchssinn im Schreiben Erfahrungen vermittelt werden. Das muss man ja ständig beim Schreiben auf dem Radar haben, so zu denken.
Ja, ja, man wird, wenn man eine blinde Hauptfigur hat und fast ausschließlich aus ihrer Perspektive erzählt, wird man natürlich im Laufe der Zeit hospitalisiert. Ne? Also ich merke schon selber bei mir, dass ich bin eigentlich ein visueller Typ, aber ich stelle schon fest, dass ich in diesen Jahren angefangen habe, mich stärker über meine anderen Sinne zu orientieren.
Haben Sie mal so Sachen gemacht, wie zum Beispiel wirklich in der Wohnung mit verbundenen Augen rumzulaufen?
Das habe ich nicht gemacht, weil ich bezweifle, ob das in irgendeiner Weise mir oder jemand anderem einen Eindruck davon vermitteln könnte, was es bedeutet, blind zu sein. Wenn Sie erblinden, brechen Ihnen mit einem Schlag 80% Ihres kognitiven Systems weg. So stark werden wir durch die Augen dominiert. Und als Blinder oder als erblindeter Mensch haben Sie eine Behinderung, die so umfassend ist und jeden auch nur kleinsten Aspekt Ihres Lebens dominiert, kaum zu vergleichen mit irgendeiner anderen Behinderung, dass es mir nicht möglich wäre, nur durch ein Verbinden meiner Augen ansatzweise zu verstehen, was das bedeutet. Das kann ich nur lernen, indem ich mit vielen blinden Menschen spreche, was ich getan habe über die Jahre.
Und mit jemandem, Professor Sabel, dessen Spezialität es ja ist, bestimmte Formen von Blindheit heilen zu können. Also ein Neurophysiologe, mit dem Sie seit vielen, also befreundet sind inzwischen, seit vielen Jahren in Verbindung stehen und der für die Entstehung des Romans auch maßgeblich mit eine Rolle gespielt hat.
Ja, er ist, das war natürlich ein wahnsinniger Glücksfall für mich, dass dieser Mann sich interessiert hat für meine Arbeit und es als Fachberater begleiten wollte. Er ist hat am MIT und in Harvard gelehrt, in Princeton war er. Er ist der weltweit führende Experte zum Thema Seherholung. Und daraus hat sich eine ganz intensive Arbeitsbeziehung entwickelt. Er hat meine Romane um Jenny Aaron gegengelesen. Er hat jeden Satz gelesen. Er hat mir sehr viele Anregungen geliefert. Ich bin zu ihm in sein Institut nach Magdeburg, wo er tatsächlich eine Therapie durchführt, die erblindeten Menschen einen Teil ihrer Sehleistung wieder unter Umständen zurückgeben kann. Das müssen bestimmte Parameter gegeben sein. Und ich habe selbst alle Durchläufe dort absolviert, die ein Patient auch bei ihm macht. Also von der Aufnahme über alle Tests, die gemacht werden, über Elektrostimulation, die bei mir durchgeführt worden ist.
Unangenehm?
Überhaupt nicht. Also man bekommt Elektroden auf die Stirn und hier auch an den Augen. Und dann werden extrem schwache Stromstöße, 0,00005 Ampere entlang der Sehnerven in das Gehirn geschickt. Die Zellen werden zu synchronem Feuern gebracht und dadurch werden Verbindungswege, unser Gehirn ist ja ein Netzwerk, das ist der Schlüssel zu Seherholung und auch zu Sehverlust, dadurch können Verbindungswege im Gehirn wiederhergestellt werden, die vorher brachgelegen haben oder nicht aktiv waren.
Weil bei Erblindung der visuelle Kortex, also die Nervenzellen, die mitten im visuellen Kortex sind, sagen, okay, wir existieren, aber haben im Moment nicht so viel zu tun. Wir schließen uns mal dem Riechsystem oder dem Tastsinn an und die holt er quasi wieder zurück in den visuellen Kortex.
Ja, das ist ja das wirklich Faszinierende, also unser Gehirn genießt den Segen der sogenannten Neuroplastizität. Ne? Also das Gehirn ist in der Lage, sich zu reorganisieren, zum Beispiel nach einem Sehverlust. Und das führt dazu, dass eben Hirnareale, die bis dato mit Sehen beschäftigt waren, und das sind große Teile unseres Gehirns, denn 50% des Cortex sind nur mit visuellen Eindrücken beschäftigt. Und dass diese Hirnareale umfunktioniert werden von anderen daneben liegenden Arealen, also der auditive Kortex, Hören, sensormotorische Kortex, das Fühlen und so weiter, und die blinden Menschen nun für diese Sinne mehr Hirnzellen zur Verfügung haben als unser eins. Und das ist letztendlich der Grund, weshalb ein blinder Mensch besser riecht, hört, schmeckt oder tastet als ein Sehender. Die haben mehr Hirnzellen dafür als wir.
Und Jenny Aaron ist so konstruiert, dass der Schuss, den sie im ersten Teil abbekommt, immerhin die Möglichkeit lässt, unter Umständen im dritten Band geheilt zu werden.
Ja, wir haben ein regelrechtes Design entwickelt für diese Schussverletzung, weil ich von Anfang an damit spielen wollte mit der Frage und auch selber herausfinden wollte, was die Antwort sein könnte auf die Frage, wird sie möglicherweise wieder sehen am Ende der Trilogie.
Und, sie waren sich beim Schreiben nicht sicher?
Nein. Ich war mir noch, als ich 50 Seiten vor Ende dieses Romanes war, wusste ich es noch nicht. Ich bin ja,
wir spoilern das auch nicht.
Ich bin ja bei Suhrkamp und deswegen darf ich ja ein sehr schönes Zitat eines früheren Suhrkamp-Kollegen bringen, Martin Walser, der gesagt hat, ein guter Roman schreibt sein Ende selbst. Und das ist auch meine Überzeugung. Und insofern wusste ich das nicht. Aber wir haben diese Verletzung so entwickelt, dass es theoretisch möglich sein konnte.
Wir haben ja eben in dem Ausschnitt kurz Quichot kennengelernt, also den Meister der Teezeremonie, auch ein Kampfkunstmeister. Haben Sie mal Teezeremonie?
Wahrscheinlich. Ich habe eine Teezeremonie natürlich absolviert, weil ich das unbedingt kennenlernen wollte und ich fand es unfassbar langweilig. Aber es
ist, ich hoffe, Sie haben den Tee ausreichend gelobt und die
Schale. Ja, natürlich, das habe ich gemacht. Ja.
Wie ist das, wenn man so einen Meister erfindet und dann Sprüche dieses Meisters miterfindet, die so gut sein müssen, dass sie das Level eines echten Meisters haben, also mit der Weisheitsliteratur konkurrieren, aber echte Pflüger sind. Was macht das mit einem?
Ach, das macht vor allem Spaß. Ne? Also es ist ja so, der Bushido ist eine jahrhundertealte Philosophie, aber es gibt nur sehr, sehr wenige Bücher über den Bushido. Das sind im Wesentlichen nur drei Standardwerke und das sind Mönche, die haben zum Teil 50 Jahre in einer Höhle gelebt, ne? Also im Mittelalter. Und es gibt kaum Bushido-Weisheiten. Und deswegen, meine Bücher sind voll mit Bushido-Weisheiten, natürlich, weil ich sie erfinde. das macht einen wahnsinnigen Spaß, weil der Bushido ist ja viel weniger eine niedergeschriebene Philosophie. Es ist mehr eine Lebenshaltung. Man muss es fühlen. Und ich glaube, dass ich mich da hineingefühlt habe. Manchmal denke ich, dass Yamamoto, der das Hagakure geschrieben hat, in seiner Höhle hockt und lächelt bei dem Gedanken, dass Pflüger einen Satz geschrieben hat. Ich habe zum Beispiel so einen Satz wie, Schmerz ist nur Gelächter der Götter. Das, cool. Sowas liebe ich. Also das macht mir einen wahnsinnigen Spaß.
Cool. Also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie zu Hause Kino erleben wollen, ja, Sense Around mit viel Hören sozusagen, großer Spannung, kaufen Sie sich die drei. Das ist der letzte, geblendet. Mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Ein unglaublich spannendes Buch, super gut geschrieben. Einige sehr witzige Szenen, Riesen-Kampfsport-Szenen, Riesen-Action. Und ich darf es ja sagen, wir sind ja unter uns, für mich der beste Krimi.
Danke.
Merci.